Zweiter Petrus habt ihr aufgeschlagen. Heute wollen wir uns noch einmal dem dritten Paar in dieser Aufzählung, die Petrus uns gibt und von den Dingen erredet, die notwendig sind, damit wir in der Heilsgewissheit zunehmen, damit die Heilsgewissheit in uns fester wird. In dieser Aufzählung wollen wir heute noch einmal uns dieses dritte Paar anschauen. Und wenn es gut läuft, vielleicht schon einen Schritt weitergehen, aber ich will nicht zu viel versprechen, da gibt es einiges, das wir heute miteinander entdecken möchten. Wir haben uns, also dieses dritte Paar, von dem ich hier rede, ist in Vers 6 und da geht es um die Erkenntnis und Enthaltsamkeit, um dieses Verhältnis von Erkenntnis und Enthaltsamkeit. Wir haben uns in der letzten Bibelstunde, letzten Mittwoch, intensiver mit der Erkenntnis uns beschäftigt, was diese Erkenntnis beinhaltet und um was es da bei dieser Erkenntnis geht. Und die Logik in der Abfolge, die Logik von dem Gedankengang, den wir hier haben, ist der folgende. Unser persönlicher Glaube braucht eine innere Motivation und eine Fähigkeit, nach dem Willen Gottes zu leben. Unser persönlicher Glaube braucht diese innere Fähigkeit und dieses innere Anliegen, dass Gott das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene zu tun. Und das ist etwas, was Petrus als Tugend bezeichnet. Diese innere Fähigkeit oder diese innere Motivation, dieser innere Antrieb, den bezeichnet er als Tugend. Um diese Motivation und diese Fähigkeit zu fördern, damit sie in unserem Leben, in unserem Glaubensleben immer mehr wird und immer größer wird, braucht es richtige Erkenntnis. Durch die richtige Erkenntnis wird diese innere Fähigkeit und eben diese innere Motivation gefördert, nimmt die Tugend in unserem Leben zu, durch die richtige Erkenntnis. Es ist die rechte Erkenntnis des Evangeliums von Jesus Christus, es ist die rechte Erkenntnis der Liebe Jesu zu uns, die in uns eben diese Motivation und diese Kraft auslöst oder in uns diese Kraft gibt, damit wir eben nach seinem Willen, nach seinen Geboten leben. Und das führt uns gerade zu Vers 6. Und so kurz habe ich, glaube ich, noch nie die letzte Bibelstunde wiederholt. So, wir kommen jetzt zu Vers 6 und schauen uns den zweiten Teil oder den zweiten Aspekt des Vers 6. Da geht es in der Erkenntnis, aber die Enthaltsamkeit. Also so wie wir im Glauben die Tugend darreichen sollen und in der Tugend die Erkenntnis darreichen sollen, so sollen wir auch in der Erkenntnis jetzt die Enthaltsamkeit darreichen. Ich bin mir davon überzeugt, auch wenn wir wissen, dass Erkenntnis uns geschenkt worden ist, dass die Erkenntnis eine Gabe Gottes an uns ist. Es ist nicht etwas, was wir selber herstellen können. Es ist nicht etwas, was wir selber uns erdenken können. Es ist die Offenbarung Gottes, seines Wesens, seines Handels in Jesus Christus an uns selbst. Das ist eine Gnadengabe, das ist eine Gabe Gottes. Auch wenn wir wissen, dass es etwas, was uns von Gott geschenkt ist, so verhält sich mit den Gaben so, dass wir die Gaben, die wir haben, auch fördern sollen. Wir haben die Verantwortung, mit den Gaben, die wir bekommen, recht umzugehen, sie zu bewahren und ihnen uns zu ereifern bzw. nachzueifern, sie zu fördern, damit eben die Frucht wächst. So, auch wenn die Erkenntnis, die wir geschenkt bekommen haben in Jesus Christus, eine Gabe ist, so nimmt Gott uns in die Verantwortung und nimmt uns in die Pflicht in positiver Art und Weise und sagt uns, was wir brauchen, damit diese Erkenntnis des Evangeliums, damit die Erkenntnis Gottes in uns zunimmt und immer größer wird. Und das ist Enthaltsamkeit. Hier ist die Rede von der Enthaltsamkeit. Die Erkenntnis braucht Enthaltsamkeit, um zu wachsen. Ich möchte mit euch heute über dieses Paar nachdenken oder über diese gegenseitige Wirkung nachdenken. Wieso braucht Erkenntnis Enthaltsamkeit, um sich zu vermehren? Aber da ist noch mehr. Es ist nicht nur so, dass die Erkenntnis die Enthaltsamkeit braucht. Es gibt, wie gesagt, eine gegenseitige Wirkung. Auch die Enthaltsamkeit braucht Erkenntnis, um die Kraft zu haben, das zu leben. Also diese Dinge bedingen sich einander und das ist eine spannende Paarung, die wir haben, Erkenntnis und Enthaltsamkeit. Ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen und euch diese Paarung etwas erklären. Zuerst müssen wir uns grundsätzlich diesen Begriff Enthaltsamkeit anschauen. wenn ich jetzt von Enthaltsamkeit rede, und ich habe es schon bewusst paar Mal gesagt, ich weiß nicht, was bei dir das ausgelöst hat, an was du sofort gedacht hast. Es gibt bestimmte Dinge, an die du sofort gedacht hast. Und ich kann mir vorstellen, dass bei einem Teil von euch, ob hier vor Ort oder zu Hause, dass ihr dann bei diesem Begriff Enthaltsamkeit vielleicht sofort an sexuelle Enthaltsamkeit gedacht habt. Also dass es hier in diesem Bereich von Enthaltsamkeit um den sexuellen Bereich unseres Lebens geht. Und tatsächlich wird dieser Vers, ich würde sagen, fälschlicherweise so gebraucht, indem es zum Beispiel als ein Beleg dafür genommen wird, dass fürs Zölibat zum Beispiel. Habt ihr schon was davon gehört? Ja, vor allem die katholischen Priester unter anderem, wird unter anderem mit diesem Verweis oder mit diesem Vers, nicht nur, aber auch mit diesem Vers, wird damit argumentiert und belegt, dass die Priester, zum Beispiel der katholischen Kirche, nicht heiraten dürfen, damit sie sich sexuell enthalten können. So diese Enthaltsamkeit, so in diesem Bereich, eben in diesem Bereich der Sexualität. Ich will jetzt da nicht so tief hineingehen, wie viel Missbrauch aber geschieht gerade da, oder? Dass jedes Mal, ich weiß nicht, wie in regelmäßigen Abständen, sobald ich irgendwelche Nachrichten lese oder schaue, kommt mindestens ein Hinweis darauf, dass wieder irgendwelche Untersuchung läuft oder dass sich irgendjemand querstellt und irgendwelche Bischöfe sich weigern, eine Untersuchung zu akzeptieren oder öffentlich zu machen bezüglich sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche. Es ist erschreckend für mich, wirklich, es ist sehr erschreckend, es ist schockierend, dass Bischöfe Christi, so wie sie sich nennen, diejenigen, die sich ihren Dienst im Namen Christi tun, wie sie diesen Namen wirklich in Verruf bringen, wie sie diesen Namen verlästern. Das ist wirklich erschreckend. Und die Auswirkungen von so einem Lebenswandel und das, was das betrifft, werden wir uns dann anschauen, wenn wir bei falschen Lehrern sind, wenn wir darüber reden, was ist ihr Kennzeichen. Wir reden ja gerade über die Kennzeichen der Christen, des echten Glaubens. Wenn wir über die Kennzeichen der Falschen reden werden, schaut mal in Kapitel 2, Vers 2 lese ich euch nur ganz kurz an und ihr werdet das merken, wohin da die Richtung geht. In 2. Petrus 2, Vers 2 heißt es, und viele werden ihren Ausschweifen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästern werden wird. Das ist die Folge, da ist viel Schaden angerichtet, so wie das Volk Israel in ihrer Art und Weise, wie sie gelebt haben, Gott verlästert haben, so spricht Petrus auch von falschen Lehren unter dem Volk, die aufgrund ihres Wandels den Namen Christi verlästern, das Evangelium verlästern. So, also wenn wir von Enthaltsamkeit reden, dann kann es kann diesen Bereich der sexuellen Reinheit meinen. Es kann das meinen. Und, aber selbst dann, wenn dieses Wort in diesem Zusammenhang verwendet wird, dann wird es nicht in diesem Zusammenhang verwendet, dass es darum geht, absolute Enthaltsamkeit. Sondern da gebraucht die Bibel dieses Wort, um zu sagen, dass es in einem von Gott gegebenen Rahmen geschehen muss. Dann, davon ist die Rede. Und da gibt's verschiedene Kontexte, in das gebraucht wird. Wir haben vor zwei Sonntagen ja diesen einen schwierigen Abschnitt in Römer Kapitel 7 gelesen. Wer da war, kann sich noch erinnern. Und da spricht Paulus zum Beispiel, dass man Weisheit braucht innerhalb der Ehe, wie man mit der Enthaltsamkeit umgeht. Und er spricht in Kapitel 7, Vers 5, das schlagen wir jetzt nicht auf, das könnt ihr gerne nachlesen. Er spricht darüber und sagt, dass Ehemann und Ehefrau weise miteinander umgehen sollen, auch mit dem Thema der Enthaltsamkeit. Denn wenn sie damit nicht weise umgehen und es übertreiben, dass es dazu führen kann, dass der eine und der andere zur Sünde verführt und der Satan es ausnutzt und somit sie im Glauben scheitern bzw. fallen. Also selbst innerhalb der Ehe gibt es diesen Kontext von der Enthaltsamkeit und da muss es weise gelebt werden. Er spricht dann in Verse 8 bis 9 genauso von den Unverheirateten und sagt ihnen auch, dass sie damit weise umgehen sollen. Das heißt, wenn sie nicht die Gabe der Ehelosigkeit haben, spricht Paulus darüber und sagt, wenn sie sich nicht enthalten können, dann sagt er, sollen sie heiraten, damit sie eben nicht versucht werden von dem Satan und eben nicht fallen. Paulus selbst aber spricht auch an Timotheus und gibt seinem seinem Schüler und seinem Nachfolger diesbezüglich immer wieder einen Rat, sich in einer guten Art und Weise, auch weise damit umzugehen. Und dann redet auch in dem Kontext von Enthaltsamkeit. Das möchte ich aber euch vorlesen. Geht mit mir in den Timotheusbrief, 1. Timotheus. Ab Vers 12 möchte ich euch vorlesen. Paulus spricht das an einen jungen Bruder. Ihr wisst ungefähr, wie das Alter war. Also Ende, ja, nicht so jung, wie wir denken, aber trotzdem, er spricht einen jungen Bruder und sagt, niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Da spricht er das an und sagt, Timotheus in der Art und Weise, wie er dienen soll. In verschiedenen Bereichen, aber unter anderem auch in diesem Wandel in Keuschheit, soll er dann für die Gemeinde ein Vorbild sein. Er redet weit und sagt, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegen der Ältestenschaft. Also auch da fördere die Gnadengaben. Er hat die Gnadengabe gegeben, die ist in ihm. Seine Verantwortung ist, sie nicht zu vernachlässigen, sich darin zu ereifern, viel Fleiß aufzuwenden, um darin zu wachsen. Und in Kapitel 5, Vers 1 sagt er Folgendes. Einen älteren Mann fahre nicht hart an. Das ist immer meine Herausforderung als junger Lehrer im Gespräch mit Älteren, das ist ein guter Rat. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als ein Vater. Also rede mit ihm, als ob er dein Vater wäre. In dieser gleichen Haltung, mit dem gleichen Respekt sollst du mit ihm reden. Er sagt, Jüngere als Brüder, also rede mit den Jüngeren, als ob sie deine Brüder wären. Ältere Frauen als Mütter und Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Und da ist es sehr offensichtlich, dass der Kontext der Keuschheit darum ist, in der sexuellen Reinheit. Das heißt, wenn du mit jüngeren Schwestern redest, sie ermahnst, mit ihnen Seelsorge betreibst, dann musst du darauf achten, wie du mit ihnen umgehst. Und da ermahnt Paulus oder ermutigt Paulus den Timotheus, das in Keuschheit zu tun. Was das im Einzelnen bedeutet, da nehme ich euch gleich tiefer hinein. Geht mit mir aber nochmal in Kapitel, in 2. Timotheus 2, Vers 22. Das ist sein Testament, das ist ein Vermächtnis, der 2. Timotheusbrief. Da gibt er dem Timotheus grundlegenden Ausricht, unter anderem, neben vielen Dingen, die er sagt, sagte ihm im Vers 22 Folgendes. Den jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Da gibt es eben eine grundsätzliche Ausrichtung, was es betrifft. Und das, was er ihm in dem ersten Brief über die Keuschheit gesagt hatte, schreibt er jetzt ihm so, den jugendlichen Begierden entfliehe. Es ist offensichtlich, über was er hier redet. Und so ermahnt oder ermutigt Paulus auch Timotheus in seinem Dienst, in sexueller Reinheit zu leben, diesen Dienst auszuüben. So, das ist richtig. Und wenn die Bibel darüber spricht und dieses Wort oder ja Enthaltsamkeit in der Bibel aufkommt, dann kann es sein. Und es gibt genügend Stellen, wo ich sage, das hat diesen Hintergrund. Da geht es um diese sexuelle Enthaltsamkeit. Aber die Bedeutungsbreite, wie so oft im Griechischen, ist größer als das. Und das, was Petrus meint in 2. Petrus, wir können wieder zurück in Kapitel 1, das, was Petrus sagt, ist mehr als das. Und ich möchte euch vom Kontext aufzeigen, von was er hier redet. Er hat ja gesagt, in der Erkenntnis reicht die Enthaltsamkeit da. So, von was redet er? Redet er jetzt, dass die Erkenntnis sexuelle Enthaltsamkeit braucht? Ist das dieser Zusammenhang? Ist das diese gegenseitige Wirkung? Und ich möchte euch zeigen, ja, es kann es meinen, aber das ist viel mehr. Da ist viel mehr und der Schwerpunkt ist ein anderer. Also unser Text, auch wenn man beim flüchtigen Lesen lesen würde, in der Erkenntnis Enthaltsamkeit, dann okay, dann muss ich mich enthalten, das oder sexuell enthalten, das ist zu kurz. Die Bedeutungsbreite hier oder das, was Petrus uns hier sagen möchte, das, was wir brauchen, damit unsere Erkenntnis wächst, ist weit mehr als sexuelle Enthaltsamkeit. Das ist weit mehr. Und da gucken wir uns an, was es damit auf sich hat. Die wörtliche Übersetzung im Griechischen, ich denke, das ist gut an dieser Stelle, das mal euch zu sagen, da merken wir, dass die Bedeutungsbreite da einfach größer ist. Man kann es wörtlich übersetzen, an sich halten. In der Erkenntnis soll er was darbringen, nämlich was an sich halten. Versteht ihr, was das bedeutet, an sich halten? Man kann es auch sagen, sich halten. Sich festhalten oder sich zurückhalten oder man kann auch sagen, sich beherrschen. All das kennen wir. So in der Erkenntnis sollen wir etwas darbringen, reinbringen oder zur Förderung der Erkenntnis brauchen wir etwas, nämlich an sich halten. Und der Gedanke geht es hier von diesem sich beherrschen, an sich festhalten. Daher kommt auch dieser Begriff dann Enthaltsamkeit, von sich von etwas enthalten. Und das ist nicht nur sexuelle Dinge, von denen die Rede ist. Grundsätzlich sich von etwas enthalten. Und von daher ist vom Schwerpunkt her, geht es hier um Disziplin. Die Bedeutungsbreite ist weit größer. Die Erkenntnis braucht etwas. Es geht um Selbstdisziplin. Und darum machen manche Übersetzungen auch, schreiben schon nicht Enthaltsamkeit an dieser Stelle, sondern sie übersetzen schon mit Selbstbeherrschung. Ja, wahrscheinlich die einigen nicken, das heißt, in eurer Übersetzung steht das schon als Selbstbeherrschung. Und das zeigt schon deutlich, die Bedeutungsbreite ist da größer. Da geht es um mehr als das. Damit wir in der Erkenntnis wachsen, brauchen wir Selbstbeherrschung. Wir müssen der Gnadengabe, der Erkenntnis etwas darreichen, da hinein investieren. Und zwar, und was? Wir müssen Disziplin da hinein investieren. Erkenntnis braucht Disziplin, um zu wachsen. Zu Beginn dieser Reihe, zu Beginn dieser Auflistung hat Petrus uns dazu aufgerufen, allen Fleiß aufzuwenden, alle Anstrengung. Und wir sprachen darüber, dass es da um Prioritäten setzen geht. Dass wir Prioritäten setzen müssen, damit wir in unserer Heilsgewissheit Fortschritte machen und zunehmen. Hier spricht er nicht mehr von Prioritäten, hier spricht er wenn er von der Enthaltsamkeit redet, dann redet er von der Disziplin, das Richtige zu tun. Nicht nur alle Kraft aufzuwenden, das Richtige zu tun, sondern auch alle Disziplin einzusetzen, um das Richtige zu tun. Es braucht diese Dinge, damit wir auch in der Erkenntnis wachsen. Diese Disziplin oder Selbstkontrolle, kann man sagen, oder Selbstbeherrschung schließt mit Sicherheit auch unser sexuelles Verlangen mit ein. Das schließt mit ein, aber das ist zu kurz, wenn wir darüber gehen. Es geht auch weit, es geht darüber hinaus, es hat mehrere Aspekte. Und ich finde, es lohnt sich darüber nachzudenken, was braucht es, damit wir in der Kenntnis wachsen? Und was hat das mit der Selbstdisziplin zu tun? Als erstes, was ich euch wirklich ans Herz legen möchte, und das ist, darum, ich will damit beginnen, um da tiefer hineinzusteigen, ist, dass die Selbstbeherrschung oder Disziplin oder eben Enthaltsamkeit, wie es hier übersetzt ist, eine Gabe des Geistes ist. Es ist eine Gnadengabe. Es ist etwas, was uns wiederum geschenkt ist. Wir haben jetzt bis jetzt nicht von Dingen geredet, die uns geschenkt worden sind und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt muss ich halt diszipliniert werden. Sondern selbst das ist etwas, was uns geschenkt ist. Geht mit mir in Galaterbrief. Also am besten immer wieder ein Lesezeichen. Ich habe mir so ein orangenes reingeklebt. Wir werden immer wieder an andere Stellen gehen und immer wieder zurück zum Petrusbrief. Galaterbrief. Galater Kapitel 5, Vers 23 sind wir in dem Abschnitt, wo es darum geht, um die Frucht des Geistes. Das heißt, das, was der Geist hervorbringt. Wir haben in Kapitel 5 das im Zusammenhang von der Freiheit des Gesetzes schon geredet, dass wenn wir im Geist wandeln, dass es Früchte bringen wird. Und wenn wir im Geist wandeln, sind wir nicht immer unter dem Gesetz. Und die Frucht des Geistes, sagt aber Paulus, wird niemals die sein, die gegen das Gesetz ist. Das ist der Gedankengang, der sich in Kapitel 5 durchzieht. Und in Vers 23 heißt das, ich lese ab Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und dann kommt Enthaltsamkeit. Und da kann da genauso stehen Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle oder Disziplin. Das ist eine Frucht des Geistes. Das heißt, je mehr der Geist in unserem Leben Raum gewinnt, je mehr der Geist in unserem Leben oder je mehr wir voll des Geistes werden, wie Paulus im Epheser Kapitel 5 sagt, umso mehr wird in unserem Leben diese Frucht sichtbar werden. Und ein Kennzeichen oder eine Frucht, eine Auswirkung, ein Aspekt dieser einen Frucht, es ist eine Frucht, die verschiedene Aspekte hat. Die Frucht des Geistes ist unter anderem eben Disziplin. Das ist etwas, was der Geist in unserem Inneren wirkt. Grundsätzlich, also zu Beginn eigentlich eine wichtige und eine entscheidende, also für mich eine entscheidende Erkenntnis. Ebenfalls ist eine Gabe, die wiederum, aber wir fördern, die wir wiederum nicht brach liegen lassen dürfen, sondern uns in diesen Dingen eben mit Fleiß ereifern sollen, damit sie zunehmen in unserem Glauben. Auch Disziplin, Selbstbeherrschung ist etwas, was uns von Gott geschenkt wird, aber eben gefördert werden muss. Diese Wahrheit ist sogar Inhalt der Verkündigung des Apostel Paulus. Wenn ihr mit mir in die Apostelgeschichte geht, ich gehe mit euch nur ein, zwei Bibelstellen nach, wo dieser Begriff so auftaucht und ich zeige euch, in welchem Kontext es immer wieder auftaucht. Apostelgeschichte, Vers Kapitel 24. Paulus rechtfertigt sich bzw. erklärt das Evangelium vom Felix. Das ist ein cooler Name, abgesehen davon, aber es war kein Deutscher, gell? Ab Vers 24 möchte ich euch das vorlesen. Apostelgeschichte 24, Vers 24. Nach einigen Tagen aber kam Felix herbei mit Drusilla, seine Frau, die eine Judin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Also, das ist, er hört ihm zu. Paulus sprach und erzählte ihm über den Glauben an Christus. Und schaut nur, was unter anderem er ihm gesagt hatte. Da heißt es, als er aber über die Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt. Als er an den Punkt kam, wo es darum ging, unter anderem eben über die Gerechtigkeit, die aus Gott ist, die nur in Jesus Christus ist, wenn es darum ging, über die Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, und wenn es darum ging, um das Gericht Gottes, dann kriegt Felix Panik. Er will nicht so viel mehr hören und sagt, okay, Paulus, genug. Er sagt zu ihm, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete, für jetzt geh hin, das reicht erstmal. Genug davon. Das war ihm heftig, das war ihm zu viel. Und so entließ er Paulus wieder. Also interessant, dass bei Paulus eben auch im Kontext des Verkündigungs des Evangeliums der Aspekt der Selbstdisziplin, der Selbstbeherrschung oder eben der Enthaltsamkeit, dass es in seine Verkündigung eingeflossen ist und dass er diese Dinge auch konkret angesprochen hat. Weiter ist es wichtig, dass Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung ein Kennzeichen, ein wesentliches Kennzeichen eines guten Hirten der Gemeinde ist. In Titus Kapitel 1, Vers 8, glaube ich, taucht das in der Liste auf, in der Paulus darüber sagt, was denn die Voraussetzung für eine Ältestenschaft ist. Also nach welchen Kriterien soll Paulus nach einem Ältesten, soll Titus nach einem Ältesten Ausschau halten? Unter anderem spricht er, dass er eben enthaltsam sein muss. Also, dass er in dieses Wort, dass er an sich halten muss. Und da redet Paulus und sagt, da geht es ebenfalls nicht nur um die sexuelle Reinheit, weil das hat er dann schon gesagt, indem er sagt, er soll ein Mann, eine Frau sein, sondern dass der Hirte der Gemeinde in gewisser Weise an sich selbst halten muss. Er muss sich selbst beherrschen können, und zwar in vielerlei Richtungen, in vielerlei Dingen muss diese Selbstbeherrschung vorhanden sein. Ebenfalls ist es eine Frucht, die Gott gibt, eine Gabe, die Gott gibt. Und anhand dieser Gabe, wenn einer in der Gemeinde unter anderem in seinem Blumenstrauß diese Gabe hat, dann kann, sagt Paulus Titus, ja, das ist ein gutes Kennzeichen, dass dieser auch zu einem Ältestenamt berufen worden ist. Denn in diesem Blumenstrauß, diesem Gabenstrauß, sollte dieses eben auch vorhanden sein. Eins noch möchte ich euch zeigen, dass genauso wie für einen guten Hirten der Gemeinde, das ein Kennzeichen für die Ältestenschaft ist, ist genauso das Fehlen dieser Gabe, und ich betone wirklich, das Fehlen dieser Gabe, ein Kennzeichen von Menschen ist, die Gott nicht kennen, die keine Erkenntnis haben, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Da möchte ich euch das vorlesen und euch bitten, nochmal 2. Timotheus mit mir aufzuschlagen. Heute ein bisschen blättern, gell? Ich muss meine Bibel einblättern. Meine neue Bibel einblättern. Von daher lasst uns das gemeinsam tun. 2. Timotheus, Kapitel 3. Ich lese ab Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder und enthaltsam. Also in der negativen Art und Weise werden sie diese Menschen der letzten Tage bezeichnen, und ein Kennzeichen, ihnen fehlt jede Selbstbeherrschung, ihnen fehlt jede Selbstkontrolle. Und von denen sagt er dann, dass sie auch in Begierden wandeln, unter anderem Vers 6, denn von diesen sind die, die sich in Häusern schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ihnen fehlt was? Erkenntnis. Und da wird es deutlich, gerade auch in dieser Auflistung, dass eben diese Unenthaltsamkeit, die sich in vielen Dingen zeigt, nämlich er sagt, die lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und ihnen fehlt das Entscheidende, was? Erkenntnis. Weil sie keine Erkenntnis haben, weil sie an der Erkenntnis nicht zunehmen können, fehlt ihnen unter anderem auch was? Eben Enthaltsamkeit. Und darum sind sie unenthaltsam. Das ist ein Kennzeichen für Menschen, die Gott nicht kennen. Ein Kennzeichen, die Gott nicht kennen. Nachdem diese kurze Definierung des Begriffs Enthaltsamkeit, hoffe ich, ich verstehe, dass dahinter einfach mehr steckt. Und das geht um ein Grundsatzprinzip der Selbstbeherrschung, der Selbstkontrolle. Lass uns jetzt die gegenseitige Wirkung, lass uns das Verhältnis oder diese Komposition, die ein Chorleiter tut, indem er bestimmte Menschen zueinander stellt, damit es das schöne Gesang wird. Warum steht jetzt Erkenntnis und Enthaltsamkeit so nebeneinander? Lass uns diesen Bezug miteinander anschauen. Einfach formuliert, und ich denke, hoffe ich auch verständlich genug, um in der Erkenntnis wachsen zu können oder um die Gabe der Erkenntnis zu fördern und damit die Erkenntnis in unserem Leben zunimmt, braucht es notwendigerweise Dinge, oder wir sollen in den Dingen, die es dazu braucht, die notwendige Disziplin aufbringen, damit wir in der Erkenntnis wachsen. Es gibt bestimmte Dinge, in denen wir uns disziplinieren müssen, in denen wir in gewisser Weise eine Selbstbeherrschung an den Tag legen müssen, damit wir in der Erkenntnis wachsen. Erkenntnis braucht bestimmte Dinge, die wir mit Disziplin tun müssen, damit wir in diesen Dingen wachsen. Von was ist hier die Rede? Von welchen Dingen ist hier die Rede? Zum Beispiel Einteilung der Zeit. Wenn wir in der Einteilung der Zeit uns nicht disziplinieren und uns eben nicht die notwendige Zeit nehmen, da nicht diszipliniert dranbleiben, dann werden wir in der Erkenntnis schwerlich wachsen. Das bedeutet, dass wenn wir uns nicht die nötige Zeit nehmen, um in der Erkenntnis zu wachsen, dass wir uns da eben nicht disziplinieren, dass wir bestimmte Zeiten dafür freihalten oder bestimmte Zeiten dafür investieren oder eben in diese Zeiten uns nehmen, wenn wir das nicht tun, werden wir uns nicht wachsen. Ich habe so ein Idealbild von meiner Fitness. Ich würde gern so und so sein. Wenn ich mir aber nicht die Zeit nehme und laufen gehe oder mal rausgehe, spazieren oder ins Fitnessstudio oder was auch immer, je nachdem, wie ich gerne sein möchte, wenn ich nicht die Zeit dafür aufwende, ich kann viel davon träumen, dass ich in 3 oder in 10 oder in einem Jahr 10 Kilo abnehme oder zunehme, keine Ahnung, je nachdem, wo man halt ist. Wenn ich die notwendige Zeit nicht mehr nehme, dann kommt aber nicht raus. Und das braucht da Disziplin, dass man eben sich zur bestimmten Zeit aufrafft. Kennt ihr das? Ich kenne das. Und je näher die Zeit kommt, wo man sich aufraffen sollte, umso weniger die Motivation und die Disziplin, das zu tun. Und ich brauche meistens jemand anderes, der mir sagt, jetzt komm, Willi, ich hole dich ab um 15 Uhr, wir gehen. Gearbeitet. Und dann gehen wir. Ja, dann ist es hilfreich. Aber das Nehmen, sich der Zeit nehmen, sich zu disziplinieren, und die notwendige Zeit nehmen, um in der Erkenntnis zu wachsen, bringt etwas mit sich, nämlich Verzicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich die Zeit dafür nehme, bleibt natürlich keine Zeit für andere Dinge. Und das ist ja, was uns so schwer macht, weil ich hätte ja gern das und ich würde ja noch das und ich brauche aber noch das und ich muss ja doch das erledigen. Und da merken wir, wie diese beiden Dinge zueinander greifen, nämlich Prioritäten setzen und Disziplin an den Tag legen. Wenn wir eben nicht die notwendige Disziplin aufbringen und in unserem Gebetsleben, wenn wir die nicht notwendige Disziplin aufbringen in unserem Lesen der Heiligen Schrift, wenn wir nicht in unserem die notwendige Disziplin aufbringen und im Hören des Wortes Gottes, wenn wir da nicht die notwendige Disziplin aufbringen, da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir in der Erkenntnis, die wir bekommen haben, nicht große, sonderliche Fortschritte machen. Dass wir in bestimmten Dingen über Jahre immer noch am gleichen Punkt sind und eben da keine Frucht entsteht oder auch keine Frucht wächst oder wir keine Fortschritte in diesen Dingen machen. Ich hoffe, ihr versteht das Bild. Paulus gebraucht zwei herrliche Bilder, um uns diese Wahrheit vor Augen zu malen, was das bedeutet. Er verwendet das eine Bild und er redet von einem, der sich bei einer Armee sich verpflichtet hat. Das ist das eine Bild und das heißt das Bild des Kriegs, finde ich ein gutes Bild. Ich zeige euch das gleich. Und das andere Bild, das er verwendet, ist das Bild eines Sportlers, was ich auch gut finde. In diesen beiden Bildern macht er deutlich und illustriert uns, und das möchte ich mit euch kurz anschauen, was von welcher Enthaltsamkeit redet er, was meint er von welcher Disziplin redet er. Wir haben ihn gerade 2. Timotheus noch aufgeschlagen, richtig? Oder habt ihr schon zurückgeblättert? Wunderbar, ihr bleibt da, geht mit mir in Kapitel 2, die Verse 4 bis 6. Auch hier wiederum, also es sind ein paar Verse zuvor, die ich gerade euch gelesen habe, schreibt Paulus Folgendes an Timotheus. Er erklärt ihm und zeigt ihm, was er sozusagen an den Tag legen sollte. Er motiviert ihn und richtet nochmal aus für seinen Dienst, den er ausüben sollte. Und dann sagt er Folgendes. Ich lese nochmal den Vers 3 mit. Nehmt teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Darum geht's. Timotheus als ein guter Streiter Christi. Das Leiden haben wir genügend im ersten Brief behandelt, aber das ist Timotheus als ein guter Streiter. Er kämpft für Jesus. Das ist das Bild, das jetzt Paulus dem Timotheus vor Augen malt. Und dann erklärt er ihm dieses Bild und sagt, niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand im Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Wenn du dich an die Front gestellt hast, sagt Paulus den Timotheus, wenn du in diesen Kampf eingetreten bist, dann spiel nach den Regeln. Du kannst nicht diesen Kampf kämpfen, den du kämpfst, und parallel noch was weiß ich wie viel Hobbys parallel betreiben. Parallel was weiß ich wie viel Zeit für andere Dinge investieren, die deine ganze Aufmerksamkeit, Kraft und Zeit kosten. Du musst dich disziplinieren, du musst Prioritäten setzen und dich disziplinieren und dich für diese Sache entscheiden. Du musst das Nötige, bei diesem Kampf musst du das Nötige aufwenden. Davon redet er und sagt, niemand bekommt einen Kampfpreis, wenn er nicht gesetzmäßig gekämpft hat. Wir wissen, dass wir einen geistlichen Kampf ausfechten. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Finsternis, gegen die Beherrscher der Finsternis, gegen die Gewalten, Mächten. Wir kämpfen gegen den Feind, Satan, gegen den Teufel. Mit all seinen Listen, mit all seinen Pfeilen, die er abschießt, mit all den Angriffen. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Und wenn wir diesen Kampf kämpfen, diesen geistlichen Glaubenskampf kämpfen und nicht gesetzmäßig kämpfen, also nicht nach der Art und Weise, wie es notwendig ist, diesen Kampf zu kämpfen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir verlieren. Und das ist, wo Paulus den Timotheus ausrichtet und sagt, okay, du hast dich in diesen Dienst gestellt, dann fokussier dich darauf, konzentrier dich darauf, disziplinier dich da, nimm das ernst, kämpf diesen Kampf und hab diese Ausrichtung. Das erinnert mich stark an das zweite Bild, das er gebraucht, und das eines Sportlers. Und ich persönlich bewundere Sportler, vor allem erfolgreiche Sportler. Weil ich denke mir, wie kann man sich so motivieren, zum Beispiel so ein Trainingspensum aufzubringen, jeden Tag dafür sich so zu schinden, um dann irgendeine Medaille zu bekommen, zum Beispiel Olympia oder Weltmeisterschaft. Und die jeden Tag müssen sie Dinge tun, sich disziplinieren in einer Art und Weise, ihr Fleisch kreuzigen, bestimmte Dinge nicht essen, bestimmte Zeit schlafen, nicht schlafen, über Kräfte hinaus, also ihr wisst ungefähr, worauf ich hinaus möchte. Ich habe großen Respekt, ich würde schon bei dem einen Punkt scheitern, einfach Ernährung. Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich einen bestimmten Fitnesszustand brauche, dann muss ich nicht nur Sport treiben, ich muss auf bestimmte Dinge verzichten. Hey, mir wird mein Big Mac fehlen. Oh, die Pommes. Aber das geht nicht. Wenn man so auf Hochleistungssport treibt, ist das geht nicht. Vielleicht einmal im halben Jahr darf man sich das erlauben. Aber da muss man Prioritäten setzen, beziehungsweise diese Entscheidung trifft man. Okay, ich möchte dieses Ziel erreichen. Ich will gewinnen. Ich will das bekommen. Also, das ist mein Ziel. Und darauf lebe ich hin. Darauf trainiere ich. Und darum ist man auch bereit, auf Dinge zu verzichten. Das ist Selbstdisziplin. Das ist Selbstbeherrschung. Das ist Enthaltsamkeit. Das ist Enthaltsamkeit. Von Paulus spricht darüber, und ich nehme euch in einen wunderbaren Abschnitt mit hinein. Geht mit mir in 1. Korinther Kapitel 9. Den lesen wir diesen Sonntag, diesen Abschnitt. 1. Korinther Kapitel 9. Also ich nehme euch nur in die Verse 19 bis 27 mit hinein. Und ich würde gern mit euch sie, ja, wirklich hier durchgehen. Das ist ein wunderbarer Abschnitt, ein herrlicher Abschnitt, der vieles, vieles mit sich bringt. Von daher, lass uns das kurz anschauen. Ab Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, spricht Paulus. Er redet jetzt von seiner Freiheit, die eigentlich in Jesus Christus hat. Ich weiß nicht, wie oft ich euch das betont habe und euch das versucht aufzuzeigen, auch innerhalb dieser Reihe, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, dass wir unter einem neuen Bund sind, dass wir frei sind vom Gesetz und was diese Freiheit mit sich bringt. Paulus spricht gleich hier darüber und trotzdem wird er gleich über Selbstdisziplin reden. Und das ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang, diesen Kontext hier verstehen. Also, das ist schön, wie er einsteigt gesagt. Und obwohl ich allen gegenüber frei bin. Ich bin niemandem gegenüber verpflichtet. Das ist eine gute Ausgangsgrundlage. Das ist die richtige Ausgangsgrundlage. Nicht, ich bin dazu gezwungen. Ich muss. Ich stehe unter einem Gesetz. Das ist etwas, was ich leisten muss. Paulus sagt, ich bin frei. Und zwar frei allen gegenüber. Eigentlich, ich kann tun und lassen, was ich will. So, eigentlich, ich bin frei. Mir ist alles erlaubt. So, nein. Sagt er an einer Stelle. Und jetzt geht's weiter und sagt er, habe ich mich allen zu Sklaven gemacht? Obwohl ich frei bin, allen gegenüber, habe ich mich gegenüber den anderen, allen dazu verpflichtet, ihr Sklave zu werden. Was bringt Paulus dazu? Was treibt ihn an? Schaut mal, er sagt, damit ich so viele wie möglich gewinne. Das ist seine Motivation. Seine Motivation, das zu tun, sich Menschen anzupassen und sich in gewisser Weise zu versklaven, sich zu, wir werden es gleich sehen, sich zu disziplinieren, selbst zu kasteien sogar, liegt nicht darin, dadurch gerettet zu werden, ein besserer Christ zu werden oder sonst irgendwas, ein heiliger Mensch. Es hat ein Ziel. Er sagt, ich will für die anderen zum Segen werden. Ich will andere Menschen erreichen. Dann sagt er, Vers 20, Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Schaut mal, Paulus sagt, ich bin den Juden wie geworden, wie ein Jude. Ist Paulus den Juden ein Jude geworden? Nein, er ist ihnen wie ein Jude geworden. Das heißt nicht, Paulus hat sich wieder das Gesetz angeeignet, hat sich unter das Gesetz gestellt und sich verpflichtet, das Gesetz zu halten. Das ist es nicht. Er ist mit den Juden so umgegangen, als ob er ein Jude wäre, obwohl er kein Jude ist. Denn schaut mal, was er schreibt. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind. Wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Paulus sagt, ich bin nicht unter dem Gesetz. Aber wenn ich einen aus den Juden gewinne, dann lebe ich mit ihm und verhalte ich mich so, als ob ich wie ein Jude bin. Das heißt, ich werde nicht bewusst dann Schweinefleisch mit ihnen essen. Ich werde darauf achten, was ich sage. Ich werde darauf achten, was ich anziehe. Ich werde darauf achten, was ich esse, was ich trinke. Ich achte darauf, mit wem ich wann, was ich tue, damit ich, und dann sagt, damit ich wenigstens einen gewinne. Wichtig, Paulus sagt nicht, ich muss das Gesetz halten, damit ich jemanden gewinne. Nein. Und das ist herrlich. Ich bin nicht unter dem Gesetz, sagt er. Paulus ist nicht unter dem Gesetz. Dann weiter, Vers 21. Doch muss ich mitlesen. Damit ich die, welche unter dem Gesetz bin, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin. Dann sagt Paulus, es gibt aber Menschen, die sind nicht Juden und die sind nicht unter dem Gesetz, sie sind ohne Gesetz. Und dann sagt er, und dann werde ich ihnen eine wie ohne Gesetz. Ich verhalte mich bei den Heiden in dem Kontext so eben nicht wie ein Jude und sage, ihr müsst es tun, ihr müsst es halten, und Sabbat und hier Opfer und Schweinefleisch nicht und was auch immer. Er sagt, nein, so verhalte ich mich nicht bei denen. Ich verhalte mich wie ein Heide. Und dann sagt er, als ob ich kein Gesetz habe. Und dann sagt er, aber ich bin ja nicht ohne Gesetz. Und jetzt guck mal, das ist so herrlich. Sondern, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Das ist sein Gesetz. Paulus ist nicht gesetzlos, er steht unter einem anderen Gesetz, dem Gesetz des Neuen Bundes, er steht unter dem Gesetz Christi. Das steht im Gegensatz zum Gesetz Moses. Und dann sagt er, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. So, was ist die Motivation des Paulus, sich so zu verausgaben. Was ist seine Motivation, sich sogar unter das Gesetz zu stellen und Dinge zu ertragen, wo er so dagegen ist? Was ist seine Motivation, so zu leben, wie die eigentlich kein Gesetz haben? Ich will Leute gewinnen. Ich will wenigstens einige unter ihnen für das Evangelium gewinnen. Das ist seine Motivation und nicht, ist das richtig, ist das falsch, ist das die richtige Moral, ist das das Richtige? Das ist nicht seine Motivation, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Seine Motivation ist, für Jesus Menschen zu gewinnen. Und da ist er bereit, alles dafür zu tun. Und jetzt kommt's. Er sagt, ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Was bedeutet? Nicht, damit er etwas vor Evangelium gewinnt. Er sagt, ich tue das alles, alles mache ich nur wegen Evangelium, damit ich ein Teil von diesem Projekt bin. Dass ich ein Teil von diesem Evangelium bin, das sich gerade ausbreitet. Damit ich ein Teil davon bin, wenn Menschen zum Glauben kommen, Menschen zum Reich Gottes hinzugefügt werden. Das ist sein Ziel, das ist sein Preis, das ist seine Motivation. Das ist die innere Motivation. An anderer Stelle wird er sagen, das Kreuz Christi treibt mich. Das ist die innere Überzeugung. Und aus dieser inneren Überzeugung hat er die Fähigkeit, Dinge zu tun. Und jetzt schaut mal, was er dann tut. Er kämpft einen Kampf. Und dann sagt er ab Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Also greift er auf die Sportler jetzt zurück. Damals, schon in der Antike, gab es ja diese ganzen Olympischen Spiele und mit all den Athleten und all den Disziplinen, und das ist dem Paulus bekannt. Und er sagt, okay, wenn ein Rennen stattfindet, also wenn eine Olympiade ansteht und eine Disziplin, jetzt zum Beispiel 1000 Meter Lauf, 100 Meter Lauf, keine Ahnung, wer gewinnt? Alle? Er sagt, nein, einer, richtig? Warum sagt er das? Weil er sagt, wenn alle gewinnen, wirst du dich anstrengen. Hauptsache dabei ist schon gewonnen. Gut, für manche ist schon das Ziel, einfach dabei zu sein. Aber einer, der wirklich da teilnehmen will, er sagt, der hat das Ziel zu gewinnen. Und wenn er gewinnen will, dann weiß er, er muss allein gewinnen. Das heißt, er muss alles geben. Er muss besser sein als die anderen. Und dann sagt er Folgendes. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Und jetzt kommt das. Jetzt kommt das gleiche Wort. Und er redet jetzt nicht nochmal von sexueller Enthaltsamkeit. Er redet, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam, ist diszipliniert in allem. Ein Sportler, der muss sich disziplinieren. Er weiß, hey, wenn ich tagsüber, wenn ich zu spät ins Bett gehe, wenn ich mich schlecht ernähre, wenn ich nicht genug Trainingszeiten habe, ich werde die Medaille nicht holen. Es ist keine große Gedankenkunst, das ist offensichtlich. Jeder weiß das. Und Paulus sagt, er ist enthaltsam nicht nur in einem Punkt, in allem. Das heißt, er muss sich komplett fokussieren. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Ich sage, das machen Menschen, und das ist mein Gedanke, das machen Menschen, um irgendeine Medaille zu bekommen. So, sie sind bereit, sich so auszugaben, sich so zu disziplinieren, so ein Verzicht zu leben, um nur so ein Ding zu nehmen, auf den sie draufbeißen können. Nach dem Fleisch gerühmt zu werden, etwas in dieser Welt zu gelten, was auch immer die Motivation ist. Hier, er sagt, wir aber einen unvergänglichen Kranz. Von was ist hier die Rede? Vom ewigen Leben. So, unsere Belohnung ist eine andere. Unsere Motivation, was Paulus damit sagt, ist eine andere. Wenn die Menschen schon nach dem Fleisch, die Christus nicht haben und Christus nicht kennen, wenn die Menschen im Fleisch schon sich so disziplinieren können für ein Ziel, nämlich einen Siegeskranz zu erlangen, wie viel mehr muss es für uns fähig sein, die wir in Christus befähigt sind, begabt sind, wenn uns alles geschenkt worden ist zum Leben Gottesfurcht, wie viel mehr müssen wir diese Motivation haben, um des Evangeliums willen, diese Haltung an den Tag zu legen. Und dann sagt er, Vers 26, ich laufe nun so. Jetzt bringt er ein Beispiel. Und das ist für mich ein Text, der mich, ich würde schon sagen, mein Leben lang begleitet. Und seitdem ich in dem Lehrdienst stehe, ist das der Maßstab, und an dem scheitere ich oder kämpfe ich. Das ist, ich lese euch vor, dann wisst ihr, was ich meine. Ich laufe nun so, sagt Paulus, nicht wie ein Ungewisser. Ich kämpfe so. Nicht wie einer, der in Luft schlägt. Ich erkläre es gleich, was er damit meint. Sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Er sagt, was ich mache, ich laufe so. Mein Dienst sieht so aus. Ich habe einen Plan. Ich habe ein Ziel. Und was ich tue, soll eine Wirkung haben. Er sagt, ich laufe so nicht wie ins Ungewisse. Ich lebe mein Glaubensleben nicht so, als ob ich keine Ahnung, wo geht's hin. Als ob ich kein Ziel vor Augen habe. Als ob ich nicht weiß, wohin ich möchte. Als ob ich nicht weiß, welche Frucht soll in meinem Leben stehen. Als ob ich kein Ziel auch in der Ewigkeit habe. Ich lebe so mein Leben dahin, ich lebe meinen Alltag dahin. Ich habe im Glauben keine Ziele. Ich habe im Glauben keine Wünsche, Step by Step vorwärts zu kommen, geistliche Reife zu erlangen. Sagt, so laufe ich nicht. Paulus sagt, ich laufe nicht so, als ob ich kein Ziel vor Augen habe, ins Luftleere. Nein, ich habe ein Ziel vor Augen. Und dann sagt er, und ich schlage nicht so und ins Ungewisse kämpfe, nicht wie einer, der in Luft schlägt. Wenn ein Boxer permanent in Luft schlägt, was passiert? Dem geht selbst die Luft aus. Und er wird nicht gewinnen. Das heißt, was ich tue, ich habe ein Ziel und was ich tue, zielt darauf hin. Ich weiß, wohin ich schlagen muss. Ich weiß, wo ich treffen muss. Anders übersetzt, ich weiß, was ich tun muss. Ich kenne mein Ziel und ich weiß, was ich tun muss. Paulus redet von sich selbst. Er weiß, wo er sich disziplinieren muss. Warum? Er sagt es warum. Sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn. Paulus sagt, mein Kampf ist, ich kämpfe mit meinem Leib. Ich kämpfe ihn, ich bringe unter meine Herrschaft. Ich habe ein Ziel. Sein Ziel ist die Verkündigung des Evangeliums, richtig? Was gibt Schlimmeres, wenn wir etwas sagen mit unserem Leben, aber permanent das durchstreichen, was wir sagen? Wir reden von der Liebe, wir reden von der Vergebung, wir reden von all diesen Dingen, aber wir leben permanent in Streit, in all diesen Dingen, in Hass. Was bringt das ganze Gepredigt, was bringt das ganze Reden, was bringt das Zeugnisgeben, wenn unser Leben nichts davon, keine Frucht davon gibt, wenn die Menschen sagen, klingt schön, aber hast du es auch? Klingt echt gut, aber ist es Realität in deinem Leben? Liebe Geschwister, ich gebe euch Zeugnis, etwas Intimes gebe ich euch preis. Mit jeder Bibelstunde, mit jeder Predigt, mit jedem Seminar, mit jeder Reihe, die ich starte innerhalb der biblischen Bücher, weiß ich, ich kann nicht auf die Kanzel gehen, Ihnen diese Dinge reden und das für mich nicht in Anspruch nehmen. Das muss zuerst mir gelten. Und dann habe ich eine Latte vor mir liegen und ich sage, wie soll ich Ihnen mit denen darüber reden, wenn ich selbst in diesen Dingen kämpfe? Aber ich kann doch nicht von Dinge erwarten und sie dazu ermutigen zu tun, wenn ich nicht mal selbst bereit bin, mich in diesen Dingen zu disziplinieren. Wenn ich nicht mal selbst dieses Ziel vor Augen habe, wie kann ich die anderen dazu motivieren? Wie kann das Feuer überspringen, wenn ich selbst für diese Dinge nicht brenne? Wie kann ich etwas verlangen oder einen Maßstab anlegen und von den anderen hoffen, dass sie es tun, wenn ich selbst mich nicht daran halte? Es funktioniert nicht. Und Paulus sagt, ich kann doch nicht das predigen und permanent selbst in diesen Dingen selbstverwerflich werden. Wisst ihr was? Da verliert man absolute Freimütigkeit im Zeugnis. Denn in dem Moment, wo man sagt, weiß man, das lebe ich doch selber gar nicht. Man gibt Zeugnis, aber das glaube ich doch selber gar nicht. Was soll dabei rauskommen für eine Frucht? Jesus klagt in Matthäus 23 die schriftgelehrten Pharisäer. Es gibt einige an Wehe ihr schriftgelehrten Pharisäer. Heuchler, richtig? Das ist das Wort, das sich immer wieder heucht. Heuchler, Heuchler. Und unter anderem, neben vielen Dingen, sagt er, tut nicht wie sie. Sie sagen, aber tun es selber nicht. Sie legen euch untragbare Lasten auf, aber sind nicht mehr bereit, selber einen Finger krumm zu machen. Das ist Heuchelei. Und das ist, was Paulus sagt. So will ich nicht meinen Dienst tun. So will ich nicht wenigstens einen gewinnen. Ich will wenigstens einen gewinnen und dazu bin ich bereit, meinen Körper zu schlagen, selbst wenn ich den Juden wie ein Jude sein muss. Das wird mich echt was kosten. Aber ich bin bereit, mich dazu disziplinieren. Und wenn ich bei den Heiden bin und Dinge tun muss, die mir ebenfalls schwerfallen, ich will ja einen gewinnen. Ich bin bereit, mich zu disziplinieren. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Warum? Nicht besser zu sein, nicht mich gut zu fühlen, Menschen für das Evangelium zu erreichen. Um des Evangeliums, um Christi willen, um Jesu Christi willen. Das ist ein innerer Antrieb, den er hier antreibt. Selbstbeherrschung, so wie Paulus das uns hier sagt, Selbstbeherrschung ist die Fähigkeit, ich will es so zusammenfassen, ist die Fähigkeit, sich selbst Grenzen zu setzen. Das ist eine Tugend. Es ist die Fähigkeit, sich selbst Grenzen zu setzen, sich Nein zu sagen. Wir sind fähig, anderen Grenzen zu setzen. Wir sind schnell dabei, den anderen zu sagen, so weit und so weit nicht. Das ist okay, das nicht. Aber sich selbst Nein zu sagen, wer kann das? Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin ist, in gewisser Weise Herr über dein Geist und über dein Leib zu werden und durch den Geist in dir ein Nein zu sagen. Durch einen Geist in dir, durch den Heiligen Geist in dir, Entschuldigung, das wollte ich sagen. Liebe Geschwister, wir wurden befreit aus der Knechtschaft des Fleisches. Uns wurde eine neue Gesinnung gegeben. Der Geist Gottes hat in uns Wohnung genommen und uns freigemacht von der Sünde, freigemacht von unserem Fleisch, dass wir diesen Dingen nicht mehr gehorchen. Und die Disziplin, die wir an den Tag heranbringen, wir müssen selbst, ich sage so, wenn es die Zeit ist, die Bibel zu lesen, in Gottesdienst zu gehen, zu beten und mein Fleisch sagt, nein, bin müde, will eine Serie anschauen oder habe gerade Hunger oder sonst etwas. Das zu dem Fleisch sagt, nein, jetzt bist du nicht dran. Du kriegst deine Fernsehserie, du kriegst deinen Burger, du kriegst das schon. Jetzt nicht, jetzt kommt Gottes Wort. Das ist Disziplin. Jetzt ist es da dran. Mein Ziel ist, Prio ist nicht, dass du fett wirst. Prio ist, du wirst geistlich, sollst du zunehmen. Also setze ich andere Ziele und dementsprechend verhalte ich mich so. Also zuerst trachtet nach dem Reich Gottes. Das ist Disziplin. Sich selbst diese Grenzen zu setzen, zu sagen, das erlaube ich mir nicht. Das gönne ich mir, das gönne ich mir nicht. Mit dem Ziel, geistlich zu wachsen. Versteht ihr? Erkenntnis braucht diese Disziplin. Es braucht uns, dass wir, wenn wir uns mit dem Wort, mit der Erkenntnis Gottes beschäftigen, dass wir uns zu bestimmten Dingen eben Nein sagen und sagen, nein, jetzt kommt das Wort Gottes dran. Ich bin noch nicht ganz durch, aber mit einem Beispiel schließe ich und dann greife ich das nächste Mal auf, weil das Gute ist, ja, nächstes Mal kommt wieder Enthaltsamkeit und Ausharren. Ich habe ja euch gesagt, das Gute bei dieser Auflistung, ich kann über jedes Thema zweimal sprechen. Von daher, das nächste Mal nehme ich euch noch einmal in das Thema Enthaltsamkeit rein und werde euch einen weiteren Aspekt, eine weitere Abhängigkeit zeigen und etwas Herrliches, hoffe ich, für mich war es herrlich. Und dann gehen wir, was braucht Enthaltsamkeit? Was braucht Disziplin? Und wir werden darüber nachdenken, dass es Ausharren braucht. Und das ist ziemlich logisch, oder? Disziplin, wenn sie nur einen Tag lang währt, ist keine große Leistung. Wir werden über diesen Aspekt nochmal nachdenken. Aber mit einem Beispiel. Ich habe euch schon mal erzählt, auch von nein, die Kanzel stand noch da, eine andere. Ich habe euch von einer Biografie erzählt, die mich sehr beeindruckt hat, von Hudson Taylor, der Gründer der China Inland Mission. Und als Jesus ihm in sein Herz dieses Volk, dieses Millionenvolk aufs Herz gelegt hat, brannte in ihm dieses Verlangen, dahin zu gehen, obwohl es nicht viele Möglichkeiten dazu gab. Er wusste nicht, wie er es tun soll, auf welchem Weg, aber das Kreuz Christi trieb ihn zu diesem. Und es ist so interessant zu lesen, weil als er dieses Ziel vor Augen hatte, weil er dieses Anliegen hatte, Menschen zu erreichen, hat er sich, obwohl er noch nicht ganz genau wusste, wie er dahin kommt, er wusste, er kommt irgendwo mal hin, wie, wusste er noch nicht, hat er sich darauf vorbereitet. Und wisst ihr, was er getan hat? Er hat sich in eine Weise diszipliniert, Enthaltsamkeit gelebt. Er hat gesagt, okay, wenn ich in China bin, was werde ich nicht haben? Ja, bestimmt nicht diese Möbel. Wenn ich in China bin, was werde ich nicht haben? Bestimmt nicht dieses Bett. Was werde ich in China nicht haben? Bestimmt nicht dieses Essen. Also fing er schon als junger Mann sein Leben in England schon so zu gestalten und sich schon so zu disziplinieren, damit, wenn er in China ankommt, für ihn das keine große Entbehrung sein würde. Also lebt er, hatte sein Bett verkauft, hat so ein Schränkchen, das reicht, so ein Tisch braucht er zum Bibelstudium, hat das Notwendigste, das Essen reduziert. Da kam ihm zugute, weil die Finanzierung war nicht so einfach. Also hat er gar nicht mehr so viel Geld gebraucht, hat er gemerkt. Das ist auch voll gut. So, muss er nicht permanent zu McDonald's? Spart auch einiges. Kann er sparen für seine Ausreise. Und es ist erstaunlich, welchen Weg gegangen ist. Es hat ihn auch was gekostet. Aber die Kraft, die er bekam, die Kraft, die da war, war nicht, oh nein, ich muss es tun, Gott sagt, ich muss nach China, oh nein, aber ich will nicht, oh jetzt darf ich nichts essen, jetzt muss ich auf dem harten Boden schlafen, die Decke ist nur in meinem Mantel. Wer kann sich da disziplinieren? Aber er hat ein Ziel, vor Augen gehabt. Die Völker Chinas und er wollte dahin. Und das war seine Quelle der Kraft, er war motiviert, sich zu disziplinieren für dieses Ziel. Wenn du im Glauben kein Ziel hast, wenn du kein Ziel hast in Bezug auf eine Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, Wenn diese Erkenntnis Jesus Christus, seine Liebe für dich keine herrliche Erscheinung ist, die für dich lohnenswert ist, nachzustreben und zu sagen, ich will davon mehr, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dir an Selbstdisziplin fehlt. Von daher, Erkenntnis braucht Selbstdisziplin. Und nächstes Mal möchte ich euch zeigen, wie aber die Selbstdisziplin die Kraft aus der Erkenntnis schöpft. Welche Erkenntnis? Das machen wir in der nächsten Bibelstunde. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, magst du durch deine Gnade es in uns mehren. Das Verständnis, die innere Motivation, magst du uns die Erkenntnis deiner Liebe so groß werden lassen, dass es unsere Kraft ist, in unserem Leben die richtigen Prioritäten zu setzen, aber auch die notwendige Disziplin an den Tag legen, um darin diese Gnadengabe, die uns geschenkt ist, zu fördern. Jesus, du hast uns den Heiligen Geist gegeben und du hast gesagt, wenn wir im Geist wandeln, so wird die Frucht zunehmen und die eine Frucht davon ist eben Disziplin. So freue ich mich darüber, dass du uns alles gegeben hast, was zum Leben und zu der Gottesfurcht notwendig ist. Danke vom Herzen dafür. Mein Gebet ist für meine Geschwister hier vor Ort und all die zu Hause sind. Jesus Christus, lass es in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ich bitte dich, lass es eine Relevanz werden in unseren Kämpfen, in unseren Schwierigkeiten, in unserem Leben, in unseren Prioritätssätzen, in Dingen, in unserem Zeitmanagement. Herr, lass dieses, was wir aus deinem Wort gelesen haben, lass es für uns eine Relevanz werden. Amen.